Leben ohne Leistungsdruck. Aha, ein bisschen unrealistisch, oder? Und wäre das überhaupt gut? Genau, ich stehe ein bisschen im Dunkeln hier, ne? Danke. Eine gute Leistung zu bringen, das ist doch eigentlich was Positives. Wenn die eigene Mannschaft gewinnt auf dem Fußballplatz und ich habe das entscheidende Tor geschossen, also nicht ich, aber vielleicht einer von euch, oder die Vorlage gemacht, das ist doch mega. Oder ich schneide gut ab bei einer Klassenarbeit, habe Erfolg in meinem Beruf, weil ich mich engagiere und meine Leistung anerkannt wird. Das ist doch was richtig Gutes. Da lohnt es sich doch, sich dafür einzusetzen. Ohne Menschen, die Spaß gehabt hätten, mehr zu versuchen und Leistung zu bringen, gäbe es keinen Eiffelturm, keine Therapie gegen schwere Krankheiten, keine Weltraumforschung und so weiter. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass es gut ist, sich für etwas einzusetzen, Kraft reinzustecken und es wird was Gutes daraus. Wo aber ist der Punkt, an dem es kippt? Wo aus positivem Engagement Leistungsdruck wird. Der beginnt, die Seele und den Körper zu belasten und uns krank macht. Beruflich empfinden viele von uns einen großen Stress, wenn Zeitdruck und hoher Workload zusammenkommen. Wenn man das Gefühl hat, dass es nie zu einem Ende kommt mit der Arbeit. Wenn Vorgesetzte Druck machen oder junge Kollegen an uns vorbeiziehen, da wird der Druck dann irgendwann körperlich spürbar. Und der Dauerstress kann zu Schlaflosigkeit, Bluthochdruck, Tinnitus oder Depression führen. Vor allem dann, wenn wir auch noch in anderen Lebensbereichen besonders gefordert sind. Weil wir uns vergleichen mit anderen, weil Probleme in der Familie da sind, finanzielle Sorgen, wir das Gefühl haben, ich kann es eigentlich keinem recht machen. Ich hinke immer hinterher mit dem, was zu tun wäre und die Ansprüche aus meinem Umfeld stecken mir im Nacken. Und bei euch, bei den Konfis zum Beispiel, bei euch Jugendlichen sieht es ja nicht anders aus. Ihr müsst in der Schule möglichst gute Noten schreiben. Bekommt Stress mit euren Lehrern oder Eltern, wenn es nicht so gut läuft. Und dann kommt dazu der Druck von YouTube oder Instagram durch Influencer. Ein perfektes Make-up-Modehaus, wie Bibi es bei Bibis Beauty Palace zeigt. Was für ein cooles Leben ist da zu sehen. Oder so funny unterwegs wie JP Performance mit Autotuning und Burgerladen. Bei denen sieht alles so einfach und so perfekt aus. So stylisch. Und euer eigenes Leben sieht langweilig aus daneben? Ganz ehrlich, eigentlich würde ich das gerne mal sehen, wie das Leben von diesen YouTubern und Instagrammern wirklich aussieht, wenn sie nicht gerade posen und posten. Jedenfalls egal, ob ihr gerade Konfis seid oder erwachsen, wir alle erleben Leistungsdruck in Schule, Beruf, in unserem Privatleben und kommen unterschiedlich gut damit klar. Woher kommt das eigentlich, dass wir so bereit sind, uns unter Druck setzen zu lassen? Gibt es da etwas, was uns antreibt? Wir haben dazu mal einen kleinen Test vorbereitet, mit dem ihr dem etwas auf die Spur kommen könnt. Und Stefan erklärt das mal für uns.
Ja, schönen guten Morgen. Also wir sind etwas experimentell unterwegs. Wir sehen jetzt hier gleich einen sogenannten QR-Code, das ist also zweidimensionaler Barcode, kann man sagen. Und die Jugendlichen wissen natürlich jetzt sofort, was zu tun ist, nämlich sie holen, wenn sie ein iPhone haben, das raus. Ich weiß nicht, ob irgendjemand ein Smartphone besitzt unter uns. Falls ja, können Sie das jetzt mal auspacken ausnahmsweise. Und wenn Sie wissen, wie man so ein Foto macht mit einer QR-Code-App, wenn Sie ein Android-Handy haben, dann können Sie das hier aufnehmen. Dann kommen Sie zu unserer kleinen Umfrage. Und wir werden die Ergebnisse dieser kleinen Umfrage uns gleich auch anschauen können. Diejenigen unter Ihnen, die ein iPhone besitzen, müssen das einfach nur mit der Kamera aufnehmen und dann der URL folgen. Und dann können Sie diesen kleinen Test mitmachen. Wenn Sie Probleme haben, wenden Sie sich an einen Jugendlichen Ihres Vertrauens. Aber wenn das jetzt nicht klappt, wie gesagt, ein bisschen experimentell ist es. Und eine Internetverbindung brauchen Sie, Flatrate oder so.
Und unten dann auf Senden gehen. Und dann gucken wir gleich mal, was sich tut. Okay, die letzten Antworten gehen gerade ein. Gut, Gerrit, ich würde sagen, dann werfen wir mal einen Blick auf die Ergebnisse. Das geht natürlich alles viel ausführlicher. Der Test hat eigentlich viel mehr Fragen und ist dann natürlich auch aussagekräftiger, aber so ein paar Tendenzen, könnte ich mir vorstellen, können wir schon ablesen. Jetzt gucken wir mal auf den ersten Bereich mit zwei Fragen. Wenn ich eine Arbeit mache, dann mache ich sie richtig und ich versuche besser zu sein als andere oder als andere es von mir erwarten. Wenn man jetzt hier zum blauen Bereich gehört, dann sagt man, ja, das trifft auf mich zu. Und dann haben wir so die verschiedenen Abschaffungen. Gelb ist auch noch, ja. Das könnte ich schon so von mir sagen. Die anderen sagen, das ist eher nicht so mein Thema. Aber wer hier jetzt zum gelben oder zum blauen Bereich gehört, der sagt, ja, ich versuche eigentlich eine Sache immer gründlich und richtig zu machen. Und manchmal versuche ich anscheinend sogar besser zu sein als andere. Wenn das auf uns zutrifft, dann ist da so ein innerer Antreiber, der sagt, sei perfekt. In uns ist der Gedanke, ich muss das eigentlich noch besser machen. Es ist nie gut genug, es ist eigentlich nie perfekt, wie es ist. Gucken wir auf den zweiten Bereich. Da hatten wir die Aussagen, es ist für mich wichtig, von anderen akzeptiert zu werden. Und es ist mir wichtig, von anderen zu erfahren, ob ich meine Sache gut gemacht habe. Da haben wirklich viele auch gesagt, ja, das trifft auf mich zu. Und fast alle haben gesagt, es trifft zumindest sehr weitgehend auf mich zu. Dahinter steckt der Antreiber, ich möchte es eigentlich allen recht machen. Wenn die anderen mit mir zufrieden sind und mir das auch spiegeln, dann fühle ich mich wertvoll, dann fühle ich mich angenommen. Das ist so die kleine Stimme in uns, die da dahinter steckt. Gucken wir auf den dritten Bereich. Da waren die Aussagen, anderen gegenüber zeige ich meine Schwächen nicht gern. Und so schnell kann mich nichts erschüttern. Da haben wir schon weniger blaue Stimmen Aber insgesamt ist doch immer ungefähr die Hälfte, die sagt, doch, das trifft schon auf mich zu oder zumindest recht weitgehend auf mich zu. Dahinter steckt der innere Gedanke, du musst stark sein. Keiner darf das merken, wenn ich unsicher bin. Wenn ich Schwäche zeige, dann wird das vielleicht jemand ausnutzen. Besser zeige ich keine Gefühle. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick. Wir nennen nachher den Link, wie man sich da auch noch weiter auf die Schliche kommen kann. Dankeschön. Das heißt, außer dem Druck, der uns ganz objektiv begegnet, durch veränderte Arbeitsbedingungen, durch verkürzte Schulzeiten, durch soziale Medien, gibt es auch etwas in uns, was uns unter Druck setzt. Antreiber in unserer Seele. Und diese inneren Antreiber, die bringen wir meist schon aus unseren Elternhäusern mit. Immer wieder höre ich das in Seelsorgegesprächen, dass jemand sagt, ich hatte zu Hause das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Oder jemand sagt, bei uns zu Hause gab es eigentlich wenig Lob und Zuspruch. Meine Eltern waren eher kühl zu mir. Oder es gab Zuwendung nur als Reaktion auf gute Leistung. Und dann hat sich in dieser Zeit in unserem Gehirn etwas verknüpft. Ein Zusammenhang von Leistung und Annahme. Und wir versuchen, dem zu genügen, auch als Erwachsene im Privat- und im Berufsleben. Und deshalb ist das gut, dass wir uns das mal bewusst machen, was uns antreibt und daran arbeiten, uns nicht so steuern zu lassen, von außen oder von innen. Und es ist interessant, das Thema, was da drin steckt, das hat Menschen schon zu allen Zeiten beschäftigt und das trifft damit auch auf ein Grundthema des christlichen Glaubens. Selbst die Freunde von Jesus, seine Jünger, hatten Leistungsdruck. Und sie hatten ihn sich selbst gemacht. Da ging es um das alte Spiel, wer ist der Beste? Wer ist der Effektivste von uns? Der, zu dem alle anderen aufschauen. Wer ist der Superjünger? Das kann ja auch ein Antreiber sein. Ich muss mehr sein als die anderen. An der Spitze sein. Mit Likes, mit Noten, in der Unternehmensstruktur. Die Jünger jedenfalls sind an einem Tag zusammen unterwegs gewesen und kommen in Kapernaum an, wo Jesus schon da ist und sie empfängt. Und Jesus fragt sie und sagt, sagt mal, worüber habt ihr denn unterwegs gesprochen? Und dann gibt es erstmal so ein peinliches Schweigen. Denn nach außen, da gibt man sowas ja nicht gerne zu. Da wirkt man lieber locker und entspannt. Aber schließlich rücken sie wohl doch damit heraus. Wir haben darüber gestritten, wer von uns der Größte ist. Das ist ja jetzt so ein Jungsding, oder? Wer ist der Schnellste, Beste, Wichtigste? Wer ist das Alpha-Tier? Bei Frauen gibt's das ja nicht. Oder sagen wir mal, wir sind da ein bisschen subtiler. Leider steht da nichts über den Gesichtsausdruck Jesu. Und den hätte ich nämlich jetzt gern gesehen. Hat er die Augen verdreht oder macht Jesus sowas nicht? Ich glaube, er hat gedacht, das gibt's doch nicht. Was red ich hier eigentlich die ganze Zeit mit denen? Die haben aber auch nichts kapiert. Und er setzt sich erstmal hin und ruft alle seine 12 Jünger zusammen, Grundsatzbesprechung, weil es wichtig ist und jetzt ein für alle Mal. Und ich könnte mir vorstellen, dass seine Jünger schon ahnten, dass jetzt keiner von ihnen einen Orden verliehen bekommt für den weltbesten und wichtigsten Jünger. Und dann kommt's. Jesus sagt, wer von euch der Wichtigste, der Erste sein will, der muss der Letzte von allen sein, der Diener für alle. Und jetzt wiederum würde ich gern die Blicke der Jünger sehen. Wie uncool. Der Letzte sein, freiwillig, der Diener für alle. Warum? Und dann stellt Jesus ein Kind, das da gerade mitten dabei ist, in die Mitte, umarmt es und sagt, wer ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt Gott selbst auf. Was sagt er damit? Er sagt, ein Kind, das noch keine Leistung gebracht hat, keine Erfolge, nirgendwo am besten war, zu dem niemand aufsieht, weil es irgendwas Großartiges getan hat, Er sagt, dieses Kind ist praktisch mein Ebenbild und damit Gottes Ebenbild. Und mehr geht doch nicht. Mehr geht nicht. Und damit wischt er all das vom Tisch, was die Jünger sich selbst überlegt hatten, um festzustellen, wer von ihnen der Tollste und Leistungsstärkste ist. Die Alpha-Tier-Rangelei ist entlarvt. Und ich vermute, dass Jesus über die Sucht nach Likes und das Zurschaustellen bei Instagram genauso denken würde. Was soll das eigentlich? Und was soll es, dass wir meinen, wir seien mehr wert, wenn wir mehr leisten? Jesus wischt weg, womit wir selbst uns messen und andere beurteilen. Wir sind eben keine Maschinen, deren Wert gemessen werden kann nach Leistungsfähigkeit, Geschwindigkeit, Masse an erbrachter Arbeit. Wir sind Menschen und in uns ist das Lebendige, das von Gott Geschaffene. Wir haben eine Würde, jeder von uns, die nicht zerstört werden darf. Dadurch, dass andere oder wir selbst uns auf Erfolge und Leistung reduzieren. In uns ist das Kind, der Mensch, den Gott gemacht hat und der zählt. Ich glaube, der allererste Schritt für uns selbst, etwas zu ändern, ist ein Perspektivwechsel. Weg von dem, was andere in mir sehen und beurteilen. Weg von dem, wie ich selbst mich beurteile und hin zu Gottes Sicht auf mich. Und Gott kennt dich ganz und gar. Mit den Stärken und den Schwächen, mit deinem Gesicht, bevor Photoshop irgendwas gerettet hat. Mit dem, was du an dir magst und was dir peinlich ist. Mit dem, was andere kritisieren und benoten und mit dem, wofür du Anerkennung kriegst. Und jetzt kommt's. Er kennt das nicht nur, sondern er denkt, ich liebe dich gerade so. Du bist gut so, wie du bist. Du bist gut genug für mich. Auch Schwächen dürfen sein. Gott nimmt mich an, wie ich bin. Das könnt ihr eigentlich jedes Mal hier vor Augen sehen, wenn ihr in die Kirche kommt. Schaut mal auf das Kreuz vorne und auf den Schatten dahinter. Der Querbalken im Schatten ist gebogen und sieht aus wie zwei Arme, die weit offen sind. Das sind die Arme Jesu, die offen sind, um uns in den Arm zu nehmen, mit unserer Stärke und unserer Schwäche, mit dem, was andere anerkennen und ablehnen. In einem Lied heißt es, wenn du nicht glaubst an dich, sag ich dir, Gott glaubt an dich. Gott glaubt an dich. Jeden Sonntag hier in der Kirche ist die Erinnerung daran. Und wenn wir für Gott gut genug sind, dann ja wohl erst recht für jeden anderen. Das gibt uns doch eine Freiheit, Unabhängigkeit von dem, was andere über mich denken. Also Kopf hoch, mach Frieden mit dir selbst, denn Gott hat ihn schon lange. Unser Wert hängt nicht von unserer Leistung ab. Gott vergleicht nicht. Auch ein Mensch, der nicht in der Lage ist, etwas zu leisten, was in unserer Erfolgswelt zählt, der krank ist oder eine Behinderung hat, der hat exakt denselben Wert wie ein Hochleistungssportler, die schöne Influencerin, der Matheprofessor. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger, weil unser Wert tief in uns steckt und nicht von unserer Leistung abhängt. Und ganz oft, wenn wir hinschauen, haben solche Menschen ja auch Kompetenzen, die andere nicht haben. Greta Thunberg zum Beispiel hat das Asperger-Syndrom, war depressiv, wurde von Mitschülern ausgeschlossen, weil sie anders war. Aber genau dieses Syndrom, das ihr das Leben auch schwer macht, befähigt sie, ein Thema voranzubringen, was einfach wichtig ist für unser aller Überleben, den Klimaschutz. Hut ab! Das haben viele Erwachsene über Jahrzehnte nicht erreicht, was sie geschafft hat. Wir sind gut gemacht von Gott, so wie wir sind. Und das macht frei, wenn wir das in unser Herz lassen. Wir können gelassen werden und müssen uns nicht immer selbst beweisen. Und ich möchte das jetzt in 5 Mini-Punkten, ganz kurzen Punkten, ganz konkret machen, was dieser Perspektivwechsel für uns bedeutet. Erstens, die alten Antreibersätze enttarnen und verändern. Wer sich sagt, ich muss alles noch besser machen, der kann an diese Stelle setzen, ich darf Fehler machen und aus ihnen lernen. Und es können auch mal 80% reichen. Wer es allen recht machen will, der kann sich erlauben, ich darf mich selbst ernst nehmen. Und ich bin auch dann okay, wenn jemand anders mit mir unzufrieden ist. Wer meint, immer stark sein zu müssen, der darf sich sagen, Gefühle zeigen ist erlaubt. Hilfe brauchen ist erlaubt. Und es ist viel eher ein Zeichen von Stärke, wenn ich den Mut habe, auch zu meinen Grenzen zu stehen. Der zweite Punkt ist, aufhören zu vergleichen. Und der ist so wichtig. Der Psychologe Paul Watzlawick sagt, sich mit den falschen Leuten zu vergleichen, ist der schnellste Weg zum Unglücklichsein. Wir müssen aufhören, auf andere zu schauen, von denen wir meinen, dass sie cooler, besser, beliebter sind, erfolgreicher. Das bringt uns nämlich gar nichts, außer einem schlechten Gefühl für uns selbst. Und extrem wichtig ist das für uns Eltern, dass wir unsere Kinder nicht vergleichen mit anderen, bei denen es vermeintlich problemloser läuft. Viel wichtiger ist zu entfalten und zu entdecken, was Stärken und Gaben unserer eigenen Kinder sind. Dritter Punkt, Eltern sein heißt, unseren Kindern den Rücken zu stärken. Ihnen eine Liebe entgegenzubringen, die nicht an Bedingungen, nicht an Leistung geknüpft ist. Und das ist doch ein Satz, den würde jeder von uns bejahen, natürlich. Aber es ist wichtig, dass wir genau hinschauen und die Sätze, die wir unseren Kindern sagen, daraufhin überprüfen. Gebe ich Liebe und Anerkennung, Annahme, ganz besonders geknüpft an einen Erfolg? Oder zeige ich meinem Kind, dass es geliebt ist, was auch geschieht? Das heißt auch, dass es Sätze gibt, die niemals fallen dürfen in einer Familie. Du bist immer so langsam. Wenn du doch wärst wie, ich schäme mich für dich. Von dir kann man nichts erwarten. Ich halte das nicht mehr aus mit dir. Das sind Sätze, die den Selbstwert verletzen. Und wenn die schon gefallen sind, dann eingestehen, dass es falsch war, um Vergebung bitten und gemeinsam einen neuen Weg gehen. Viertens, ich kann reduzieren, was mir nicht gut tut. Und das ist für euch, glaube ich, erstmal der ständige Vergleich in sozialen Medien. Schau das doch mal einfach nicht mehr an, was sich gerade auf YouTube und Instagram tut. Probier das mal eine Woche aus, ganz konsequent. Und dann frag dich mal nach dieser einen Woche, geht's mir nicht vielleicht besser damit? Wenn ich nicht sehe, was andere alles posten, die nur die Highlights aus ihrem Leben zeigen und nie das Ganze? Ich kann auch den Umgang mit schwierigen Arbeitskollegen oder Mitschülern reduzieren, die mir nicht gut tun. Ihnen aus dem Weg gehen, ihren Sprüchen und Anforderungen und damit ein Stück Freiheit gewinnen. Und das Fünfte ist mehr von dem, was mir gut tut. Das eine reduzieren und vom anderen sich wirklich mehr ins Leben holen. Von dem, was mir gut tut und was mich stark macht. Positive Begegnungen mit Menschen, die mich stärken. Gottesdienste, die mir Kraft geben. Sport, Zeit in der Natur. All das hilft uns, dem Leistungsdruck etwas entgegenzusetzen und mehr von dem zu erleben, was Gott in uns sieht. Gott glaubt an dich. Leben ohne Leistungsdruck. Das war wohl ein bisschen hochgegriffen. Wir können am äußeren Leistungsdruck in Schule und Beruf nicht immer etwas verändern. Aber an unserem Umgang damit können wir etwas verändern. Und uns selbst verändern lassen, indem wir nicht andere Menschen bestimmen lassen über unseren Wert, sondern Gott. wenn andere nicht glauben an dich, wenn du nicht glaubst an dich, dann sag ich dir, Gott glaubt an dich. Amen.